Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Jan konnte bis vor kurzem noch nicht richtig mit dem Mikrofon umgehen.
Ja, ich habe es mal falsch gedreht. Ich dachte mal, es wäre so.
Ah. Aber es ist so. Und ich hab mich dann gewundert. Manchmal war er ein bisschen leiser, manchmal ein bisschen lauter. Ich habe nie geschnallt, woher kommt das Problem.
Aber das ist tatsächlich irgendwie, sieht unlogisch aus.
Ja, ja. Weil, also ich dachte immer so wie bei Eiffel 65, die haben ja auch immer so.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Musikmachen-Podcast von Jan mit Johnny und heute mit unserem Gast Alex.
Moin, moin.
Alex Henke hier in Hamburg in seiner Wirkungsstätte haben wir ihn besucht, dem Boogie Park Studio. Alex Henke ist Produzent, Bassist, Wunderkind, musikalisches Genie.
Weiter.
Rockstar, männliches
Mastermind.
Unterwäschemodel.
Ja, für eine ganz, ganz kleine Zielgruppe.
Sportler.
Ja, also zur Full Disclosure muss man sagen, Alex ist Produzent von meiner Band und von daher, ich bin befangen. Im negativen Sinne.
Ja, total. Natürlich. Ja, das habe ich befürchtet.
Also habe ich den Alex mal vor Jahren kennengelernt und dann seitdem sind wir mit all unseren Produktionen zu ihm gegangen und er ärgert sich auch jedes Mal, wenn wir wieder vor der Tür stehen, aber leider.
Er ärgert sich auch, dass du seine Nummer mal wieder rausfindest,
genau,
wenn er die geändert hat.
Ja, am Anfang halt auf Verkäufer gemacht, ne? Und das kommt dann halt zurück.
Naja. Aber wir sind heute tatsächlich weniger dafür da, um über dich als Produzenten zu reden, sondern du bist eben auch Musiker, wie eben schon erwähnt, primär Bassist.
Ja, das ist immer so mein Live-Ding gewesen, genau.
Und in der Vergangenheit bei Dark Age, das sagt vielleicht dem einen oder anderen was.
Das auch noch, genau.
Dann Filie war vorher mal so ein Projekt.
Genau, ich glaube, wir haben es immer Filia genannt, aber Filia. Das ist auch egal.
Ich weiß nur, dass am Ende diese AE-Ligatur, glaube ich, auch war.
Genau, AE ohne, dass es Sinn gemacht hat.
Das AE ist ein A.
Genau.
Und jetzt spielst du bei Wirtz, das ist noch aktuell sozusagen, als Live-Bassist.
Genau, so ist es.
Okay, davor weiß ich gar nicht, was du noch so gemacht hast, das werden wir vielleicht heute rausfinden.
Schauen wir mal, da gibt es doch noch so ein paar ganz fiese Dinger.
Jan, hast du schon irgendwelche, brennt dir schon eine Frage
auf dem Herzen? Ja, ich sehe, wir sitzen hier in dem Studio von Alex und ich sehe sehr viele Gitarren und auch den einen oder anderen Bass stehen. Es ist ja oft so, dass Bassisten eigentlich Gitarristen sind, die dann aber den Bassjob übernehmen. War das bei dir auch so oder bist du wirklich primär Bassist?
Naja, könnte man schon so sagen, dass das so war, aber ich glaube, bei mir war das noch viel dilettantischer. Oft ist das ja so, genau, die spielen dann Gitarre und dann fehlt aber der Bassist und der Schlechteste muss dann einen Bass. Aber bei mir war es wirklich so, als ich 14 war oder so, habe ich mal ein bisschen Gitarre gespielt, weil ich da einen grünen Iro hatte und eine Punkband gründen wollte. Nie Bock auf Unterricht gehabt, entsprechend klang der Scheiß dann auch und das habe ich dann auch wieder eingestellt. Da ich aus dem hinterletzten Kaff komme, also wirklich so, wo sich Fuchs und Hase guten Nacht sagen zwischen Polen und Tschechien, hinter Bautzen, also Silbermond war, komme quasi schon aus der Großstadt, da wo ich herkomme, ist noch schlimmer gewesen, habe ich dann meine Energie darauf verschwendet, möglichst irgendwie Kohle zu machen, um da wegzukommen. Das hat dann auch geklappt auf die ein oder andere halblegale Art und Weise. Und als ich dann in Hamburg war, habe ich ein paar Jahre was anderes gemacht und irgendwann hatte ich mal wieder Bock auf eine Band. Konnte aber nichts. Also ich war auch nie der Gitarrist, der dann Bass spielt. Ich konnte einfach nichts. Außer gut sabbeln. Und damals fand ich so Marilyn Manson und so, fand ich ganz cool. Mechanical Animals war eine ganz geile Platte, die kam 98 raus. Ich fand's geil. Und da hatte so ein Typ in der Zeitung gepostet, er sucht Leute für eine Marilyn Manson Band. Und da habe ich gedacht, oh, da rufe ich doch mal an, was die so wollen. Und da hatten die halt einen Gitarristen und einen Bassisten gesucht. Und da habe ich gedacht,
was kannst du schneller lernen? Ne?
Genau, was kann ich schneller faken?
Ja, und dann, stimmt, Bass kann man auch besser faken.
Genau, weil da fällt man nicht so auf. Und das war tatsächlich so. Und dann habe ich mir so einen richtigen Gammelbass geholt. Das war damals noch eine Oxmox-Anzeige. Also diese Suche Bandmitglieder für Band à la Marilyn Manson.
So Musikermarkt.
Genau.
Der eine oder andere Hörer kennt diesen Namen auch schon.
Das Oxmox.
Ja, haben wir schon oft drüber gesprochen.
In Folge 1 war es schon Thema.
Das war damals voll das Ding in Hamburg.
Ja, es ist schon ein Name, den man kennt, die Zeitung und,
genau.
Und das Format von denen. Mhm.
Da haben sich viele Bands getroffen darüber. Ja, ich bin in den Proberaum dann gefahren mit irgendeinem so super gammeligen 30-Mark-Bass. Bin da hingefahren und gesagt, konnte gar nichts. Da stand dann Chris Harms und Julian Schmidt. Der Julian Schmidt war Trommler bei Holy Moses und echt super fit. Und Chris konnte so sein Ding und war auf jeden Fall eine ganz gute Erscheinung. Und ich habe mich dann damit hingestellt mit denen und dann spielen wir mal irgendwas. So, das Einzige, was ich mir so halb drauf geschafft hatte, war Sweet Dreams. Das konnte ich dann so richtig schlecht in der falschen Tonart covern. Dann habe ich mit denen gezockt. Julian hat sofort gepeilt, der kann gar nichts. Chris hat das nicht sofort gepeilt, aber ich hatte den großen Vorteil, die wollten gerne Marilyn Manson machen, hatten aber beide in ihrem Leben noch keine Drogen genommen. Ich aber schon.
Also du hattest wichtige Vorkenntnisse.
Ich hatte die richtigen Image-Vorkenntnisse.
Für die Manson-Simulation drauf.
Und das hat mich da rein befördert. Und da habe ich wieder angefangen, Mucke zu machen. Das war mein Anfang mit Bassspielen in der Band.
Also andere Leute machen Mucke und werden dann so, machen so dieses Rocker-Lifestyle und kommen dann zu den Drogen.
Genau.
Und bei dir waren die Drogen halt der Einstiegspunkt, überhaupt Musiker zu werden.
So ist es. Sehr tatsächlich schön. War das so rum bei mir.
Das ist ja tatsächlich bei dem Shep Gordon, bei dem Manager von Alice Cooper auch so. Der ist nämlich nur Musikmanager und Manager von Alice Cooper geworden, weil er damals, wie heißt die, Janis Joplin Gras verkauft hat.
Ach komm.
Also die waren dann, die hingen da alle in irgendeinem Hotel rum und hat da Janis Joplin da Gras verkauft und hat dadurch dann irgendwie, ich glaube, die Doors kennengelernt und dann später Alice Cooper und hat den dann mit Handschlagvertrag gesigned und bis heute.
Guter Dealer gewesen halt, ne?
Drogen können, also es geht auch andersrum, ne?
Geht auch andersrum.
Das Klischee, Musik führt zu Drogen, kann man damit mal
kann man
bestreiten.
Also, kann man.
Habt ihr denn was gerissen mit der Band?
Na, gerissen jetzt, weiß ich nicht. Also wir haben zwei Alben gemacht, beim ersten noch mit Chris. Ja, da gab's auch mal Zillow, das war so, ja, dann Marilyn Manson-mäßig. Es kam schon ganz gut an, die Mucke war nicht so richtig gut entwickelt, das war kein gutes Songwriting, noch nicht.
Hm.
Mit Filia, was du uns gesagt hast.
Hm.
Paar Redakteure haben sich da auch hinreißen lassen, wenn die nicht groß werden, dann will ich nicht mehr Schreiberling sein und solche Sätze, die sie dann später bereuen. Also wir waren in der Szene ganz gut am Start, aber es war damals auch gar nicht so leicht, so schnell so viele Songs zu veröffentlichen. Wir haben bei Shredday im Absurd-Studio damals aufgenommen, der Temple of the Absurd und Holy Moses und so gemacht hat.
Mhm.
Und auch auf Bandmaschine mit Drums und so. Und dann so, also da, das war, wir hatten selber gar nicht so die Möglichkeiten, wie heute Songs zu machen. Wir waren,
wo man eigentlich nur einen Laptop braucht, um sowas mal eben zu machen.
Genau, wir waren viermal die Woche im Proberaum und haben halt Songs geschrieben und versucht, Konzerte zu kriegen, indem wir irgendwelche Listen uns besorgt haben, Leute angerufen haben. Also gar nicht so, noch gar nicht so Internet-Style.
Und
das war ja nicht am Start, das war 2002. Das gab zwar schon E-Mails und so alles, aber das war noch nicht so hart verbreitet, dass du alles im Netz raussuchen konntest. Ja, und da hätte man ein bisschen Energie reinstecken müssen. So. Und es hatte sich dann auch in der Zwischenzeit ergeben, dass bei Holy Moses bin ich dann auch mitgefahren, erst als Techniker und als die, deren Bassisten dann losgeworden sind, dann habe ich einfach behauptet, ich könne das auch, was natürlich totaler Quatsch war, weil die haben irgendwie auf 220 irgendwelche superschnellen technischen Trash-Metal-Sachen gespielt. Aber auch da konnte ich mich ganz gut durchfaken und meine erste Show war dann auf Wacken direkt.
Ach, nice.
Mainstage Wacken und ich habe mir natürlich richtig einen reingeschüttet, musste früh zur Bühne gefahren werden. Dachte, ich wäre dann direkt wieder raus. Aber glücklicherweise ging das dann doch noch irgendwie durch. Und dann habe ich das paar Jahre auch noch gemacht mit Robert zusammen.
Mhm.
Ganz skurriles Umfeld. Ich meine, wie alt war ich da? Also 20 oder sowas. Und das waren nur so Kuttenträger, die in den 80ern Trash-Metal-Fans gehört haben, die mich mit Platten zugelabert haben, von der ich im Leben noch nie gehört habe.
Ja.
Aber durch diese Reunion, das war damals eine Reunion und im Trash-Metal-Bereich war Holy Moses schon ein Name und die Sabina Glasen hat mich da auch unterstützt damals und dann haben wir überall gespielt, das war ganz geil, also europaweit in Oslo und beim Inferno-Festival, also in allen europäischen Ländern eigentlich so, Wacken Roadshow gemacht und so, also ganz viel Zeug, war für mich natürlich mega geil. Und dann war, Filia war so nebenbei immer noch das Ding, aber dann haben wir uns irgendwann mit Chris so ein bisschen in die Haare gekriegt, dann hatte sich das erledigt und haben uns dann einen anderen Sänger gesucht und haben dann nochmal eine Platte gemacht und dann ist das aber auch im Winde verlaufen, weil ich immer mehr produziert habe und war dann auch schon bei Dark Age. Also, um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, nein.
Aber was bist du bitte für ein krasser Typ, dass du da einfach hingehst und sagst, ja, ich spiele jetzt Bass oder ich lerne das jetzt einfach. Und dann hast du halt diese, ich nenne es jetzt mal Karriere hingelegt, dass du halt wirklich aufgrund dessen hast du gesagt, ich habe jetzt Bock in der Band zu spielen, Marilyn Manson-Style, dir einen Bass gekauft hast und das dann etappenweise geschafft hast und auf einmal stehst du bei Wacken und bist europaweit unterwegs. Also du musst ja entweder super schnell gelernt haben oder du untertreibst hier gerade und bist ein verdammtes Musikgenie.
Nein, ich bin kein Musikgenie. Es ist tatsächlich Bass in einer Metalband, da kommt man viel besser durch, als wenn man Drummer in einer Metalband ist, würde ich mal sagen.
Mhm.
Und B, klar, natürlich habe ich habe schon eine gewisse Musikaffinität. Also ich kann schon mir gut Sachen merken, Arrangements gut merken und gut abstrahieren. So, mir fehlt auch bis heute manchmal natürlich so die wirklich klassische musikalische Ausbildung. Ich wäre kompletter Autodidakt.
Du hast nie jetzt Unterricht genommen, Hast dich weitergebildet, irgendwelche Workshops oder so gemacht.
Nie.
Also immer alles bei
alles
bei selbst.
Genau, alles selber gelernt irgendwie. Geil in Anführungsstrichen.
Gibt ja bessere.
Hat beides so seine Vor- und Nachteile. Also genau. Wir haben ja auch schon mit Leuten geredet, die eine eigentlich voll klassische Ausbildung haben. Aber ja, irgendwie habe ich auch den Eindruck, das eine hat, beides hat seine Vor- und Nachteile und man hat eben so einen anderen Ansatz wahrscheinlich, als was man macht.
Das also stimmt. Ich glaube, Alex hat da einen ganz, ganz großen Vorteil halt auch, weil er wie er gerade sagte, schon versteht, wie Musik irgendwie funktioniert, hat da das Schema erkannt und es gibt ja viele Leute, die das jahrelang irgendwie geübt und gelernt haben, studiert haben, die alleine vielleicht super Musiker sind. So, ich kenne jetzt zum Beispiel 2, 3 Schlagzeuger, die sind, also das ist unglaublich, was die machen, aber die können halt nicht in einer Band spielen, weil die das nicht verstehen, wie man
in einer Band spielt.
Das gibt's auch, ja.
Und da hat er, Alex ja genau andersrum den Weg bestritten und hat das ja dementsprechend auch gut gemacht.
Ich glaube, man ist auch unter Umständen freier in dem, was man macht, wenn man das nicht gelernt hat, in Anführungszeichen.
Ja.
Das hat eben, klar, kann man jetzt auch bei Handwerk, wenn man sein Handwerk sozusagen nicht drauf hat, wenn du jetzt als selbstgelernter Maurer arbeitest und jede Mauer stürzt wieder ein, dann kann man auch sagen, du hast da halt schön frei gearbeitet, aber es hat nichts gebracht.
Ja, das ist richtig.
Aber so gewisse Vorteile kann das dann schon haben, wenn man nicht an so Muster gebunden ist vielleicht.
Klar. Ja, ich meine, gut, ich mache das jetzt seit, ich bin noch 20 Jahre nach Hamburg gekommen und dann mache ich das jetzt auch schon ein paar Jahre so.
Hm.
Da lernt man natürlich auch von dem einen oder anderen einiges, aber ich sehe das genauso. Also bei mir ist einfach so, meine große Stärke, würde ich sagen, ist definitiv, dass ich komme auch im Bandkosmos. Ich kann ganz gut mich in die Emotionen von Dingen reinfühlen und das ist beim Bass ja nicht so schwer, diese Sachen dann zu lernen, so. Aber als Produzent kann ich das ganz gut. Ich komme halt eher über das Emotionale, so, was in der Musik drin steckt. Und ich merke mir auch Songs darüber. So, also ich muss mir das dann nicht so notieren oder so. Jetzt geht's noch, mal gucken, wann das Alzheimer zuschlägt, dann ist da Schluss mit.
Aber man sagt ja immer, dass Musik da wahnsinnig hilft, das zu bekämpfen, das Alzheimer. Ne?
Tatsächlich?
Also, ja, ich mache ja so Hörgeräte, Akustik und so.
Mhm.
Es ist halt auch nachgewiesen, dass wenn jemand schlecht hört, also die Information vom Ohr zum Gehirn nicht mehr richtig läuft, dann ist Alzheimer viel, viel stärker und viel schneller da, als wenn der Hörapparat funktioniert und dementsprechend ja Information vom Ohr zum Gehirn geleitet wird. Und das ist natürlich in der Musik, wenn du Musik machst, also nicht als Hörer, sondern als Instrumentalist oder als Sänger oder so, ist das ja viel stärker, diese Verbindung zwischen Hören, Denken und etwas Machen.
Da fließt sozusagen mehr Information hin und her, ne? Und das hilft dann wahrscheinlich,
dadurch
Bewegung zu halten.
Einfach diesen Vorteil, dass dein Gehirn da einfach ganz, ganz doll gefordert wird und gefördert dementsprechend.
Das heißt, so Alzheimer, ich meine, das ist ein anderes Thema, aber das heißt, Alzheimer ist im Endeffekt auch so eine Reaktion des Gehirns darauf, wenn die eigenen Sinne nicht mehr genug Informationen liefern, um es zu fordern.
Ja.
Ja, okay, krass.
Aber ich habe auch gehört, dass so ganz viele Heavy-Metal-Musiker da echt ein Problem haben, wenn die jetzt, also mir fällt jetzt so spontan Slipknot ein, da haben Johnny und ich vorhin drüber gesprochen, die halt jeden Abend performen und halt immer so heftiges Headbang machen, dass das halt echt Folgeschäden mit sich bringt, weil natürlich das Gehirn in der Flüssigkeit gelagert ist und halt immer gegen den Schädel knallt.
Ja, das kann nicht
gut sein.
Wenn
du das jeden Tag machst, so ist das halt, glaube ich,
ja,
nicht
klar, in der Menge, das ist dann irgendwie noch anders, als ob du immer mal so am Wochenende ein bisschen headbangst. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das dann, das gibt ja auch diese Mini, diese Mikro, wie sagt man, mir fehlt das Wort, aber Footballspieler haben das ja auch.
Ja, genau.
Diese kleinen Schäden die man beim Erleiden gar nicht merkt. Und wenn man so richtig harter Headbanger ist, kann ich mir das schon vorstellen, dass man mal so ein kleines Schädeltrauma sich da...
Stimmt, da gab es mal so einen Film drüber, auch über diesen Arzt, der das in der Football League
ist. Ja, völlig absurd.
Tom Hanks oder wer das gespielt hat, weiß ich gar nicht mehr.
Die Football-Lobby, die das da bis heute quasi völlig verhindert, dass die Leute irgendwie geschützt werden eigentlich.
Stimmt, krass eigentlich. Naja, abgeschweift. Aber so war das mit dem Bass und der Gitarre. Also ich spiele auch schon Gitarre, genau. Jetzt aber hauptsächlich im Studio. Also dass ich live Gitarre gespielt habe, weiß ich nicht, wie lange das her ist. Ja, lange auf jeden Fall.
War das denn immer dein Ding, das hauptberuflich zu machen? Oder war das Hobby und Begleiterscheinung? Oder hast du schon relativ schnell gesagt, ich gehe jetzt nach Hamburg und ich spiele in einer Band und das läuft vielleicht ein bisschen besser? Ich setze meinen kompletten Fokus auf Musik machen, auf Bandleben. Mhm. Auf Touren, so, oder hast du gesagt, ich suche mir jetzt hier einen geilen Job, keine Ahnung, vielleicht hast du ja hier studiomäßig irgendwie eine Ausbildung gemacht oder so, und machst das nebenbei.
Naja, durch das, wie ich quasi ins Berufsleben eingestiegen bin, wenn man so möchte, habe ich in meinen jungen Jahren immer dann ich habe gar nicht so diese typischen Gedanken gehabt. Ich habe da gar nicht so gedacht wie andere, ich muss jetzt vielleicht mal das und das machen, damit mal das und das bei mir im Leben geht.
Ordentliche Lehre.
Genau, so ich hab solche Sachen auch gemacht, aber ich muss sagen, ich habe es immer irgendwie so hingedreht, dass es für mich irgendwie immer auf dem möglichst einfachsten Weg funktioniert hat. Aber ich wusste, was ich nicht wollte, sag ich mal so. Mhm. Das wusste ich tatsächlich besser, als was ich wollte. Ich wusste, dass ich garantiert nicht in einem Job erfolgreich sein werde und auch nicht funktionieren werde, wo ich in einer Hierarchiestruktur stecken muss, wo Leute, von denen ich erstmal augenscheinlich keinen Respekt entgegenbringen konnte, das war früher schlimmer als heute, heute kann ich das besser, aber früher konnte ich das nicht, weil ich nicht sehe, was die für eine Kompetenz haben. Ja, ich konnte mich niemandem unterordnen, der mir nicht zeigt, warum. So, ich habe das als Nebenjob ab und zu mal gemacht und das war mir klar, hier wirst du niemals was reißen. Ja, ich habe immer im Callcenter gearbeitet, weil ich irgendwie Kohle brauchte während dieser Zeit und da war das so, habe ich gesagt, ja, ich fahre auf Tour, dann jetzt irgendwie übernächste Woche geht das los, so, dann meinen die, ja, nee, das geht ja nicht so, da muss der Urlaub einreichen und so. Das können wir leider nicht machen, so, weißt du, so, so ein Typ irgendwie mit Brille, der da schon seit 20 Jahren hing und das war so sein kleiner Peter-Prinzip-Posten, an dem er irgendwie festhielt. Und dann habe ich zu dem gesagt, ja, klar, kann ich verstehen, so, machst du mir einfach Kündigung fertig, das wäre super nett, so, ich gehe jetzt noch darüber, mach meinen Scheiß fertig, komme ich dann zurück, wickeln mir das hier ab und gehe nach Hause, ne?
War schon klar, das funktioniert dann eben auch nicht.
So. Ja, da hat er Schnappatmung gekriegt und dann sind die auch 2 Stunden später dann gekommen, ja, wollen wir nochmal darüber reden und so, das war okay, aber ich habe gewusst, hier würde ich niemals funktionieren. Und das hat mich einfach immer dazu getrieben, immer zu versuchen, das zu machen, was mir die möglichst größte persönliche Freiheit gibt. Das war mir das Wichtigste. Nicht Geld verdienen, nicht der geile Mucker sein oder dieser ganze Kram, so nicht der Fame und irgend so ein Scheiß. Mir war das Wichtigste, etwas zu machen, in dem ich selbstbestimmt so frei wie möglich leben kann. So, und das ist mein Antrieb, das hier zu machen. Am Ende des Tages bis heute.
Also quasi, wo kann ich selber 100% dahinterstehen, was ich mache und wie ich das mache und dementsprechend auch, wo kann ich mich selbst verwirklichen und happy dabei sein? Also wo kann ich das quasi bekommen, was mir Spaß macht und am besten auch noch Geld damit verdienen?
Ja, also wie kann ich selbstbestimmt leben? Wie kann ich entscheiden, wann ich anfange, wie lange ich mache, was ich nicht mache, für wie viel ich das mache, weißt du? So, und natürlich im besten Fall, klar sind wir alle hier super, wir können alle mega happy sein. Heute habe ich hier den ganzen Tag drüben ein Studio mit renoviert, in eins von unseren anderen kleinen Studios. Habt ihr ja gesehen, dass ich da vor uns am Bauen war. Das mache ich ab und zu tatsächlich mal ganz gerne, auch wenn das super nervt und ich die ganze Zeit nur am Fluchen bin.
Aber es ist total die Abwechslung dann, ne?
Und es erinnert mich genau daran, dass das, was ich hier mache, ein verdammtes Glück ist. Weil wenn ich jeden scheiß Tag in meinem Leben da drüben stehen müsste und irgendwelche scheiß Steckdosen anschrauben müsste für irgendjemand anderen, der das scheiße findet, was ich mache oder vielleicht auch gut, ich würde in Rekordzeit entweder depressiv oder mega aggressiv werden.
Ja.
Ist einfach so, weiß ich.
Wenn du dann noch einen Meister hättest, der dir dann der dir dann sagt, wie du die Steckdosen ranzumachen hast und wenn es Ärger gibt, wenn die eine ein bisschen schief ist und so, das ist natürlich ein völlig anderes Leben.
Also. Ist vielleicht auch nicht mal die Schuld des Meisters, ist einfach meine Persönlichkeit. Es ist gar nicht die anderen, die dann bla bla bla, es gibt ja, die funktionieren da, ich funktioniere da einfach nicht gut, das ist eine Schwäche. Ich kann nicht gut mit Hierarchien.
Ist so. Eine Frage, genau, ob man sich so eingliedern kann in so ein System.
Genau, exakt.
Oder ob man da drin leidet, weil es gibt ja Leute, die sind super glücklich damit, auch was ja auch so eine Sache ist, zum Beispiel, wenn du eben einen, ich sag mal, 0815 Bürojob hast, dann kannst du eben auch nach Hause gehen, dann ist der Job, der bleibt da. So, dann hast du du hast festgelegte Zeiten, du hast festgelegte Aufgaben, du musst dir keine Gedanken darüber machen und wenn du zu Hause bist, gehört deine Zeit dir. Das ist ja auch nochmal so ein
Stimmt.
Also ich bin ja auch selbstständig und das ist eben auch, das ist dieser große Kontrast und es gibt tatsächlich Leute, für die funktioniert das super, eben das zu haben, sich keine Gedanken drum zu machen, setz dich an deinen Arbeitsplatz, machst da dein Zeug und danach ist Schluss und du hast eben auch deine paar Wochen Urlaub, wo du dann nach Malle kannst oder,
das
oder
ist,
was auch immer.
Das ist ein Vorteil und das ist seit denjenigen auch gegönnt, die das können, aber wir alle wissen ja, gerade in der Musik ist das ja auch klar. Also ich glaube, du kannst nur erfolgreich in irgendwas sein, was dir im Endeffekt auch wirklich Spaß bringt, weil ansonsten gibst du einfach auf. Du hörst einfach, gibst einfach auf, bevor du erfolgreich bist, weil jeder Weg zum Erfolg führt durch Tiefen. Das ist einfach so, das muss man machen, damit man in den richtigen Momenten die richtigen Entscheidungen trifft. Und wenn du da keinen Spaß dran hast, dann gibst du auf. Und da ist einfach, ist es klar. So. Wir kennen ja beide Leute, die super erfolgreich in ihren angestellten Jobs sind, gut funktionieren, trotzdem Musik machen, alles klar. Das ist eine Persönlichkeitsfrage.
Ja.
Ob du Musiker werden kannst oder Musikproduzent oder irgendwie das, das liegt in dir drin. Es gibt am Ende des Tages keine Alternative zu dem, der du bist. Und wenn du versuchst, die so zu leben, dann wirst du unglücklich. Deswegen ist das für manche richtig. Und für andere ist es vielleicht einfach nur Glamour, ein Wunsch oder eine gute Zeit oder eine gute Ablenkung.
Genau, es gibt ja auch Leute, die können gar nicht ohne Musik machen. Das ist dann eben wirklich die Leidenschaft so. Und die müssen unter Umständen, genau wie du sagst, noch trotzdem einen normalen Job machen, klar.
Genau.
Und dann gibt es auch Leute, das kenne ich auch, die dann irgendwann mit Musik aufhören, das Schlagzeug in den Keller stellen und dann ist das auch okay, dann brauchen die im Prinzip nie wieder Musik machen. Also die machen dann sozusagen, sagen dann, jetzt mache ich mein normales Leben. Also der Sänger von meiner ersten Band zum Beispiel, ich meine, das war ja diese Band war ja auch nie so ein Level, dass das wie ein Job gewesen wäre. Aber wir haben ja schon auch Auftritte gespielt. Aber der hat irgendwann dann, nachdem es diese Band nicht mehr gab, tatsächlich stand dann bei ihm im Zimmer die Gitarre noch in der Ecke so. Aber der hat nie wieder Musik gemacht und hat auch tatsächlich mit keinem von uns mehr Kontakt.
Also
der hat dann fertig studiert und hat wirklich der ganzen Musikwelt, sage ich mal, diesem ganzen Musikkosmos komplett den Rücken gekehrt.
Ja.
So. Das, wie du sagst, für manche Leute ist es halt eine gute Zeit, da hat man ein paar Jahre Spaß. Ich meine, gut, wir waren da auch noch jung, das ist auch so eine Findungsphase dann.
Klar.
Aber es gibt das eben, dass Leute auch sagen, okay, das kommt eben darauf an, wie sehr man irgendwie dafür brennt.
Absolut.
Wie hast du das früher jetzt auch noch in den Bands gemacht, in denen du gespielt hast? Also da gibt es ja auch eine Hierarchie oder jemand, der vielleicht denkt, er wäre der Bandleader oder ist vielleicht auch der Bandleader oder ist der Chef. Da muss man sich ja schon zum gewissen Teil unterordnen oder vielleicht auch Sachen spielen oder machen, die man so nicht machen möchte. Wie konntest du das mit dem Verein oder wie bist du damit klargekommen?
Ist überhaupt kein Problem, weil solange ich, wie gesagt, solange ich sehe, warum, habe ich kein Ego-Problem in dem Zusammenhang. Wenn ich sehe, das ist der Sänger von der Band oder der Gitarrist oder was ist immer, der Bandleader von der Band, der das aufgebaut hat, der hat die Songs geschrieben, der hat die Ideen gehabt, den Biss gehabt, den Scheiß durchzuziehen, da habe ich natürlich Respekt davor. Da brauche ich gar kein Hierarchiegefühl, weil es ist einfach klar, das hat funktioniert, dann machen wir besser mit.
Genau, so machen wir das.
Genau, so machen wir das und dann schauen wir mal.
Ja, der
so.
Wurde ja nicht als Abteilungsleiter dahingesetzt.
Genau, richtig.
Ohne was zu können, sozusagen.
Genau. So, das
sind so klassischen Hierarchien ja tatsächlich oft das Problem, dass man gar nicht weiß oder sieht, der kann eigentlich nichts.
Genau. So, der ist ja, dann ist es total easy. Tatsächlich ist es aber so gewesen, wenn dieses Bild ins Wackeln gekommen ist, weil es doch nicht mehr funktionierte oder irgendwelche Sachen durchgesetzt werden sollten, die für mich dann keiner Grundlage mehr ansprachen oder wo es dann darum ging, sich durchzusetzen, weil man ist ja.
Da also war ich immer raus. Wenn es so ein Ego-Trip ist dann sozusagen.
Genau, da war ich raus. Bin ausgestiegen. Bin bei Holy Moses ausgestiegen, bei Philia, damals haben wir es andersrum gemacht. Das war immer so, also ist dann für mich dann immer vorbei gewesen. So, weil ich, das macht dann auch nie so richtig Sinn. So ist es auch in jeder Band. Es gibt eine Hierarchie des Machens. Design oder Kreativität ist keine Demokratie. das denkt, das ist Quatsch. So, am Ende des Tages sind das immer Ideen natürlich. Das muss man auch, damit muss man klarkommen können. Aber es gibt halt sehr oft diesen Schnitt, dass es dann plötzlich genau darum nicht mehr geht. Sondern es geht dann, ne, manchmal ist auch die Idee, die du nicht gehabt hast, genau die, die das Problem auslöst.
Weißt du? Aber Hierarchie des Machens ist ein total schöner Begriff dafür. Also es ist bei uns auch tatsächlich so, der macht, hat recht. Also unser Bassist hat ja irgendwann angefangen, sich ganz viel mit Lichttechnik zu beschäftigen, hat sich da total eingearbeitet, macht das alles und macht überhaupt auch unsere ganze Technik inzwischen. Und da spricht dem auch keiner rein. Der hat da jedes Recht sozusagen auch zu entscheiden, wie das Licht ist. Natürlich, wenn wir uns was auffällt, sagen wir was, aber im Großen und Ganzen ist das dadurch, dass er es gemacht hat, ist er der Chef davon. Genau. Und das ist genau, wie du sagst, ja auch so, wenn das so deckungsgleich ist, dann funktioniert das auch. Ja. In dem Moment, wo dann einer eben nicht macht, sondern zum Beispiel alles auslagert und trotzdem meint, er müsste der Chef sein, das habe ich auch bei anderen Bands eben schon gesehen, dass man merkt, dass diese Hierarchie nicht richtig funktioniert.
Genau.
Dass da Dinge schieflaufen.
Genau.
Es war also, genau, du bist dann bei Holy Moses raus und dann hast du irgendwann bei Dark Age angefangen. Oder passiert dazwischen noch mehr Bands?
Gute Frage, also, dazwischen mehr Bands sind da nicht passiert.
Als ich dich gekannt habe, warst du, glaube ich, schon ein bisschen länger bei Dark Age.
Genau, das war auch so fließend, glaube ich. Mhm. Also ich kann dir jetzt die Jahreszahlen tatsächlich gar nicht mehr sagen, es ist auch nicht so mega lange her, aber ich kann es nicht mehr so genau auseinanderrechnen. Aber es kam so genau, bei den Jungs war es auch so, da war damals der alte Basser ausgestiegen, Eggert, und die waren ja hier so norddeutsche, bisschen eine Institution.
Genau, Dark Age war so, also hier in Hamburg auf jeden Fall ein Name.
Genau.
Auch so ein paar richtige so Nu-Metal-Hits, würde ich sagen.
Zero meinst du?
Zero,
so,
genau. Das ist ja mein Lieblingssong, immer noch.
Ja?
Von Dark Age, der Nu-Metal-Hit quasi.
Ja, ja, okay.
Ich habe eine Zeit lang aufgelegt auf so einer Metal-Party und da habe ich immer Zero gespielt.
Ja, stimmt, der wurde viel gespielt. So. War auch sehr plakativ. One, two.
Ja, totaler, so ein richtiger Nu-Metal-Klassiker. Genau. Also mit diesem Runterzählen oder Hochzählen.
Also Eike Frese, der Dark Age Sänger und auch wenn wir mit der Band nichts mehr machen, immer noch einer meiner besten Freunde, ist auch wirklich ein sehr, sehr guter Songwriter, muss man sagen. Mhm. Also der ist zum Beispiel, da geht es gar nicht um Hierarchie, da ist einfach immer bis heute zum heutigen Tage Respekt einfach für die künstlerische Leistung da. Und er ist ja selber auch Produzent und Songwriter und macht sehr viel in dem Bereich. Das war zum Beispiel so eine Band, die hat in dem Bereich für mich immer funktioniert, weil da waren tatsächlich die Egos sehr, sehr gut aufgeräumt. So. Da wusste man, wer was macht. So wie bei euch ja auch so. Ne? Also ist ja auch genau das, was du gerade angesprochen hast, der beste Tipp für Bands am Endeffekt, ne? Das auch zuzulassen, zu gucken, wer hat in was seine Stärken, das auch einzufordern vielleicht mal.
Wo genau, aber dass es auf eine Art eben auch natürlich ist, dass man nicht dem, der total kontaktscheu ist, das Booking gibt.
Genau.
Oder dem, der drei linke Hände, also wenn ich zum Beispiel unsere Technik machen sollte, dann weiß ich nicht, das wird einfach total schief gehen. Aber Daniel ist eben auch ein Handwerker
eigentlich. Wobei der Podcast-Kram hier sieht ganz gut aus.
Ja, das, so ein paar Kabel stecken kriege ich gerade noch hin, aber wenn ich jetzt hier was hätte löten müssen oder so, oder schrauben, dann wird es schon ein bisschen kritischer.
Und dafür hast du ja mich.
Dafür habe ich meine Handwerker-Jungs. Und also das ist tatsächlich, genau, es muss wahrscheinlich natürlich kommen und also natürliche Stärken eben nutzen. Man muss vielleicht auch wirklich diese Ansage mal ernst nehmen, wer macht, hat recht. Es gibt eben Leute, die haben so ein Ego, dass sie meinen, sie müssten das dann irgendwie alles kontrollieren.
Da musst du alles machen.
Wenn man so ist, genau, dann muss man entweder alles machen oder man muss eben auch versuchen, sich da mal einen Schritt zurückzugehen und sich von außen zu betrachten, ob das eigentlich so deckungsgleich ist, wenn man selbst sich nicht kümmert.
Ja, genau.
Weil das ist natürlich Blödsinn, wenn man sich nicht kümmert, dann ja.
Ja. Aber bei manchen funktioniert das auch. Zum Beispiel bei Chris war es so, der wollte auch immer alles kontrollieren. Das ist mir damals tierisch auf den Sack gegangen, weil ich auch nicht jeden Song gut fand und nicht jede Idee davon gut und auch nicht dahinter stehen konnte. Man muss aber heute so retrospektiv, muss man einfach mal sagen, der hat halt seine Vision am Ende des Tages trotzdem durchgezogen. Er hat Leute gefunden, die da einfach mitmachen, so, und die das, mit denen das funktioniert. Und da muss ich jetzt wieder sagen, nach all den Jahren kann ich da der Sache auch totalen Respekt entgegenbringen. Egal, was man davon hält, ob ich mir jetzt die Platten kaufen würde oder nee, das ist egal. Er hat seinen scheiß Stiefel durchgezogen. Mhm. Das ist am Endeffekt einer von denen, wo man sagen kann, okay, da willst du immer recht haben und zieh das auch so durch. Aber er kriegt es auch hin.
Steckt auch was hinter. So,
ne? Genau, genau,
also er kriegt es auch hin. Genau, mit Lord of the Lost ist er ja sehr erfolgreich damit.
Genau.
Und das ist, da merkt man auch, das ist sein Baby, das ist alles irgendwie von ihm. Also auch wenn er mit vielen Leuten auch zusammen schreibt und genau. So. Aber das macht er schon sehr schlau. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, noch an eine Zeit, als Lord of the Lost nicht erfolgreich waren, also als das eine Hamburger Band war und die haben auch schon so ein bisschen was gemacht, aber der Durchbruch in der Szene war halt noch nicht da. Und da war ich noch in der Musikindustrie auch aktiv, da war der Eindruck, in der Musikindustrie zumindest auch, das ist Chris Harms und der versucht da sein Ding durchzudrücken. Mhm. Und es hatte noch so ein bisschen so diesen Geruch von, das ist irgendwie so ein Ego-Trip. Ich glaube, das war seine erste Platte, da war natürlich auch nur er auf dem Cover drauf und so. Und wir waren da alle noch nicht so überzeugt, aber er hat das tatsächlich mit harter Arbeit und eben auch irgendwie zielstrebiger harter Arbeit wirklich durchgezogen. Und ja, da muss man wirklich sagen, irgendwie auch dann smart.
Absolut. Das kriegt er total hin. Und es ist ja auch eine Entertainment-Branche, das darf man ja nie vergessen. Es findet sich immer irgendjemand, der das gut findet, auch wenn man es selber vielleicht nicht gut findet. Ne? Und Dieter Bohlen, Erfolg gibt ihm im Endeffekt recht.
Klar,
genau. In einem anderen, vielleicht in einer anderen Messlatte, aber es ist das Gleiche, egal ob wir Modern Talking gut finden oder nicht. Er hat halt Leute gefunden, die es hören wollen.
Genau, wie gut der künstlerische Wert ist, ist dann ja wieder immer eine ganz andere Frage.
Genau.
Aber das funktioniert auf jeden Fall.
Genau.
Brauchst du dann das Live-Spielen als, als kleinen Ausgleich zu dem, was wir hier sehen? Also in dem Raum, wo wir jetzt gerade sitzen, ist ein riesengroßes Mischpult und du machst ja viel. Es ist ja dein Hauptberuf, produzieren und mischen und mastern und Songs schreiben, Songwriting. Und du spielst ja auch beim Wirtz so. Mhm. Brauchst du das als Ausgleich, dass du mal hier rauskommst, dass du raus aus dem Studio kommst, mal ein bisschen auf Tour, mal ein bisschen was anderes sehen?
Ja, das ist genau der Anreiz dahinter gewesen. Also da war es auch wieder so, dass der ursprüngliche Basser da ausgestiegen ist, der Christian Adameit, der ist dann abgewandert zu Jan-Josef Liefers, seiner Band Radio Doria. Das ist vielleicht doch viel Jan-Josef Liefers, seiner Band, also die sind eine Band, Radio Doria, und Christian macht da sehr viel. Und dann hatte der Kai mich gefragt oder über Eige oder Dreiecken gefragt, ob man da irgendwie sich vorstellen könnte, einzusteigen. Und ich habe das dann damals gemacht und habe mir dann relativ wieder in Rekordzeit irgendwie ziemlich viele Songs und irgendwelche Backing-Vocals, die ich nur halb singen konnte, drauf schaffen müssen. Das war auch wieder so eine Aktion und dann war ich da halt dabei. Und tatsächlich ist das dann immer so, wenn ich hier am Machen bin permanent, am Produzieren, dann und dann steht eine Tour an, dann ist es erstmal so, oh nee. Weißt du, so raus aus der Komfortzone, wie ätzend. Jetzt
dann
muss
das, das anstrengende Tourleben quasi. Ja. Wobei bei euch ist es ja schon auf einem Level, da ist es ja schon ein bisschen angenehmer. Also wenn man Alex bei Instagram folgt, während er auf Tour ist, dann ist da, wo bei uns noch mehr so den ganzen Tag im Auto sitzen und dann irgendwie ein belegtes Brötchen essen, ist das bei Wirtz zumindest schon ein bisschen besser.
Klar.
Ja, ich habe auch gesehen, wie ihr da sogar Sport hast du gemacht auf Tour und sowas.
Mehr als je zuvor. Alter.
Also das ist ja richtig Luxus, wenn man da noch Zeit überhaupt hat für so Freizeit.
Das ist wirklich tatsächlich, sind tatsächlich die Wochen im Jahr gewesen, in denen ich am allermeisten Zeit hatte, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Dafür musst du vorher die Zeit investieren, ne? Und mal nachts so. Aber am Ende des Tages stimmt das tatsächlich. Aber Sport musste ich auch machen, weil bei der Tour 2015, als ich da eingestiegen bin, das war nach Sing Meinen Song, da war ich bei der ersten 6-Wochen-Tour oder so, da habe ich direkt mal richtig zugenommen, Alter, durch jeden Abend Nightliner, Bier saufen und Pizza fressen. Mhm. Schön 95 Kilo gewogen. In Berlin, einer letzten Tourtage, DVD-Produktion, die kann ich mir bis heute nicht angucken, die steht verkehrt rum im Schrank, Alter. Da bin ich die fetteste Tonne unter der, also Katastrophe, ja. Und da habe ich gesagt, das darf diesmal nicht nochmal passieren, deswegen bin ich dann immer ins Fitnessstudio gerannt. Hat auch funktioniert, da habe ich tatsächlich abgenommen. Das juckt zwar keinen, aber für mich war es tatsächlich ganz gut.
Aber kleiner Tipp für die Hörer, es funktioniert tatsächlich.
Ja, und man muss echt aufpassen. Also Nightliner-Touren ist so, wenn sie gut organisiert sind, gibt es vernünftiges Catering. Es ist langweilig eigentlich tagsüber, also du machst dir es nicht langweilig. Das heißt, du frisst. Und dann hast du die Show irgendwann und dann säufst du Alkohol und dann gibt es noch Pizza oder Brote. Und wenn du das dir jeden Abend reinpfeifst, also wer da nicht fett wird, den will ich sehen.
Mhm. Oh ja, kenn ich.
Kennst du, ne?
Also unser Bassist, der Malte, der hat auch immer noch sein McFit Premium Abo. Er sagt, dass er zwischendurch mal trainieren kann, wenn wir auf Tour sind. Ich glaube, er nutzt es nur zum Duschen und mal ein bisschen Abstand von uns zu bekommen, aber das ist eine andere Geschichte.
Vielleicht holt er sich auch noch so ein Fitnessgetränk und isst ein
Fitnessriegel. Und isst noch was an
Jungs. Ich fand ja eine Stunde gepumpt hier, ich bin richtig fertig.
Fitnessstudio finde ich ja persönlich die Getränke und die Proteinriegel am besten, aber ich glaube, es ist nicht der beste Ansatz, fit zu werden.
Aber du hast recht, also bei mir war es auch so, als wir auf Tour waren, die erste, da war halt genau das, was du gesagt hast. Man isst die ganze Zeit, man kriegt andauernd irgendwie Essen, man kriegt die berühmt-berüchtigten Schokoriegel von Aldi vorgesetzt oder halt auch mal Premium-Produkte.
Bei Wirtz gibt es nur die echten Snickers und Mars.
Und KitKat bestimmt auch.
Ja, das wäre natürlich,
Das ist ein Traum. Auf jeden Fall, ja, da merkt man das ganz schnell, dass man da, weil man ja auch die ganze Zeit in einem Bus sitzt, man kommt nicht raus und wenn man rauskommt, dann halt zum Essen. So, ist klar, dass man dann zunimmt. Ne?
Ja, klar. Aber in dem Kosmos merkt man das dann auch sehr schnell. Das sind alle so fit. Daniel selber ja eh so einigermaßen ganz gut beisammen. Damals noch mehr. Und ja, also der ist schon fit, der Junge. Und sein Produzent und Manager Matthias Hoffmann, der ist schon Mitte 50. Der hat auf jeden Fall einen besseren Körper als wir alle hier. Also der ist sowas von trainiert. Im Endeffekt habe ich noch nie in einer Band gespielt, in der ich der Dickste war, aber in der war es tatsächlich so. So.
Haben die dich denn auch mitgeschleppt zum Fitnessstudio oder hast du dich da abgekapselt und selbst gemacht?
Nö, ich bin mit denen zusammen. Also die haben mich nie mitgeschleppt, ich bin einfach selber auch gegangen und mit denen mit auch manchmal so. Also.
Aber ist ja auch witzig, dass dann alle so zusammen ins Fitnessstudio gehen und dann
nochmal. Ich finde das, weil ich, da haben wir auch schon drüber geredet. Nee, ich finde das total geil, weil wir haben ja nie Zeit. Wir sind ja immer irgendwie Vorband, habe ich ja schon mehrmals drüber gejammert in dieser, also dass wir Vorband sein dürfen, irgendwo ist super, aber dieser Zeitfaktor ist total bescheuert, dass wir halt, wir haben halt einen verspäteten Soundcheck, dann müssen wir uns schminken, dann müssen wir auf die Bühne und dann wurde das Essen schon weggeräumt. Das ist ja unser normaler Abend. Also diese Vorstellung, dass man quasi in der Stadt aufwacht, wo man spielen kann, dann hat man wirklich stundenlang Zeit. Irgendjemand anders baut das Gröbste auf, so. Man muss dann vielleicht nochmal zum Soundcheck, aber dazwischen kann man ohne Probleme in Ruhe alles machen.
Sightseeing,
irgendwo hin, in Ruhe mal was essen. Das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Und zum Beispiel eben sowas wie Sport machen. Ich würde es total gut finden, diese Zeit zu haben.
Es ist
natürlich auf der anderen, klar, wenn man fährt, ob man sich in einem Bus lang, also, ob man jetzt in einem Bus sitzt und Langeweile hat oder in einem PKW, da ist dann nur noch der Unterschied, ob du dir die Beine und den Rücken kaputt machst dabei. Aber also diese Längen hat man natürlich trotzdem, die kenne ich auch von verschiedenen Modi des Touren, aber diese Zeit überhaupt zu haben, und ich habe da tatsächlich auch schon mal drüber nachgedacht. So, also ich war immer der gesagt hat, man könnte irgendwo auch mal, ich hatte auch mal eine McFit-Mitgliedschaft, so man könnte irgendwo doch mal Sport, eine Zeit lang habe ich das ja gemacht, Sport machen oder eben so Sachen wie Wäsche waschen oder so, aber noch nie Zeit für irgendwas gehabt auf Tour. Also kurz bei McDonald's halten, sowas geht halt.
Ja, ich hab Gott, oh Gott. Ja, das ist, ich kenne das auch alles. Damals auch natürlich genauso eine Dinger gemacht, alles. Da weiß ich noch, mit Filia sind wir damals mal getourt, zusammen mit Salida hieß die Band. Heute heißen die Kellermensch, ist so eine dänische Band. Die sind, klingt erstmal komisch, aber die sind bei Universal gesigned und extrem gut. Ein krasser Typ, Sebastian Wolf, also das ist mit einer der besten Bands, die ich kenne. Die sind, haben wir schon bei BBC Radio One gespielt, einfach weil sie so unglaublich gut sind. Na egal, mit dem waren wir damals auf Tour und dann auch mit so zwei Bullies und so Kassler Bergehof, dass das Ding fast auseinandergefallen ist und der ganze Scheiß im Club pennen und der ganze Mist.
Ah,
so.
Ja.
Das ist also alles cool. Ich muss sagen, das klingt jetzt richtig nostalgisch, aber es ist so, dieses Momentum allerdings mit einer Band loszufahren, wo alle einen Film fahren, ja, und das ist dein Baby, das ist was, wenn du jetzt Profimucker bist, also ich bin ja nicht Profimucker in dem Sinn, dass ich mein Geld nur damit verdiene, auf Tour zu sein, aber ich kenne viele, die das machen. So, auch beim Daniel spielt ja mit dem Kehle jemand, der auch in ganz vielen anderen Konstellationen noch spielt und sein Geld wirklich als Musiker verdient. Also, das ist ein anderer Film. Ne? Das kann auch mal so sein, als wäre man auf Montage. Man ist mit jemandem unterwegs, man kommt auch klar, aber es sind nicht deine eigenen Songs. Im schlimmsten Fall auch nicht unbedingt das, was du gut findest. Du musst es jeden Abend spielen, du musst das abrufen, du hast da nichts kreativ einzubringen. So, du bist am Start und fertig. So. Wenn die Fans dann auch noch komisch sind, dann ist das ein richtiger Job.
Ja, klar.
Ne? Also so viel Glamour ist da nicht dahinter.
Da ist der Unterschied zwischen diesem Traum, Rockstar zu werden und dann eben auf der Bühne Gitarre spielen zu müssen, sozusagen, doch nochmal ein bisschen anders.
Ist auch da, ist immer noch ein Riesenunterschied zu jedem Tag, wie gesagt, hier irgendwelche Strippen ziehen oder Elektrodosen anschrauben müssen, was weiß ich. Aber es ist ein anderer Film. Und da kenne ich nicht wenige unter diesen Leuten, die dann ihre Herzensprojekte manchmal auch solchen gut bezahlten Jobs vorziehen, wo sie in der Arena spielen können, wenn die denn überhaupt gut bezahlt sind. Denn da gibt es auch viel Dumping. Weil sie einfach mal wieder was machen wollen, wo sie als Musiker sich selber wiederfinden. So, sonst verlierst du dich da auch schnell. Das ist ganz klar so. Deswegen bin ich immer mal so im Überlegen, oh, ist ein Zeitfaktor, soll ich mal wieder eine Band machen, scheiß drauf, was passiert, so wo ich einfach nur das mache mit ein paar Leuten, worauf ich Bock habe.
Einfach erstmal ein bisschen zocken, genau. Und dann,
genau,
dann
mal also schauen. Dann wahrscheinlich am Endeffekt auch nicht so anders als der Büro-Daddy, der sich denkt, soll ich mal wieder eine Band machen mit ein paar Leuten.
Also. mit den anderen Zahnärzten zusammen.
Genau, aber. So sieht's aus. Ja.
Jam.
Genau, richtig. Ja, genau. Nee, also aber, also das ist vielleicht anstrengend, aber so, wenn du, also ihr könnt das ja, ihr fahrt ja zusammen dahin, habt trotzdem eine gute Zeit.
Ja, klar, also das wir haben, also ich habe auch totales Glück mit meiner Besetzung, dass wir wirklich, wir kennen uns, oder den Eike, meinen Gitarristen, kenne ich schon ewig lang. Da würde ich sagen, obwohl ich kenne jedes Mitglied in meiner Band, kenne ich, weil der in meiner Band spielen sollte. Also auch Eike habe ich kennengelernt als jemanden, der Schlagzeug spielen kann. So, den kenne ich, weil ich einen Schlagzeuger gesucht habe. Das heißt, es ist schon so, ich habe mir nicht vier Kumpels gesucht oder drei Kumpels gesucht und wir haben dann eine Band gegründet, sondern das ist schon alles spezifisch. Aber ich kenne die jetzt auch schon eben alle so lang und wir haben extremes Glück gehabt bei der Zusammensetzung. Auch in jeder Besetzung, die wir hatten, war das immer freundschaftlich, kumpelig, und sonst würde es die Band ja auch nicht geben, weil da springt ja nicht wirklich, also springt ja kein Geld bei raus. Mhm. Aber ich muss auch sagen, manchmal sieht man auch andere, ich sag mal Hobbybands, die schon so sind, wie du gesagt hast. Also Bands, die 0 Euro damit verdienen, die trotzdem nicht miteinander reden. Und wo du den Eindruck hast, die fahren da zum Gig und schweigen schon die 4 Stunden auf der Fahrt nur. Also das ist schon teilweise erstaunlich, was so Bands irgendwie zusammenhält, wo man sich fragt, ey, mit dem, ich will doch mit keinem in einer Band zusammenspielen, den ich so wenig leiden kann. Das ist immer was anderes, wenn man dafür bezahlt wird. Also,
ja, klar.
Wenn man sagt, das macht man als Job, klar, dann kann man sich lauter so Sachen vorstellen, dass man eben auch, also Musik vielleicht auch macht, die einem gar nicht so, und ich finde auch als Profi muss man das auch können. Also
stimmt, ja.
Irgendwie der Gitarrist zum Beispiel, ehemalige von Avril Lavigne, der hat ganz viel so Kram gemacht, also so Pop-Zeug. Und der spielt, mir fällt immer der Name nicht ein, der spielt zum Beispiel jetzt, oder hat jetzt so eine eigene Band. Und das ist so totaler, ja, so Hardrock, irgendwo zwischen Hardrock und Metal, das ist eigentlich das Ding von dem. Ja. Aber der hat sein ganzes Geld eben da in Hollywood gemacht mit so Pop-Sternchen.
Klar, gibt's
Jessica Simpson, glaube ich, auch und so. Und das, das finde ich, ist auch professionell, das
klar,
so zu können. Aber wenn man als Hobby Musik macht, und dann muss irgendwie so ein Kumpelfaktor auch auf eine Art dabei sein, sonst muss man drüber nachdenken, warum man es macht.
Also zu diesen Sachen kennt ihr Hired Gun?
Ja,
Film. Super, habt ihr gesehen?
Super Film.
Ja, also das kann man ja eigentlich immer empfehlen, wenn man sich so ein bisschen in diese Gedankenwelt da oder was da genau geht, reinversetzen
ja
will. So.
Ja, da sieht man ja auch genau, wie die teilweise miteinander interagieren und wie Alice Cooper dazu steht, mit welchen Leuten er arbeitet.
Genau.
Wie Billy Joel zu den Leuten steht, mit denen er arbeitet.
Genau, genau.
Also zum Beispiel nach irgendwie 15 Jahren oder so sich einfach nicht melden,
ja, ja,
zur nächsten Tour. Also
nicht zur Hochzeit schon einladen und ciao.
Ja, geht schon erstaunliche Sachen. Also Hired Gun auf Netflix ist der auf jeden Fall.
Aber das gilt genau auf Netflix. Gute Sache. Aber das gilt tatsächlich für Deutschland genauso. Also das ist hier auch nicht anders. Du hast halt so ein paar Protagonisten, Interpreten, gerade so im Pop-Bereich, die haben ihre Band, da spielen gute Leute, die vorher auch in anderen bekannten Bands auch schon gespielt haben, vielleicht sogar im Metal- und Hardrock-Sektor oder was weiß ich, spielen dann bei Popgrößen. Wenn die touren, ist alles cool, kriegen die auch gutes Geld. Und wenn der nächstes Jahr sagt, sorry, dieses Jahr ne, ja,
dann ist halt auf einmal vorbei.
Quasi. Genau, dann musst du gucken, was du dieses Jahr machst. So, und wenn die da haben auch Kids, ne, und eine Familie und so, und da müssen die sich ganz schön drehen. Also du musst schon sehr, sehr, sehr aktiver Typ sein und gut vernetzt. Und also das braucht schon viele Parameter, damit du wirklich so als Profimusiker in Deutschland durchschwimmen kannst.
Ja, und da musst du, ist natürlich auch mal Alterssicherung so ein Punkt, ne? Also wenn du als Live-Musiker gerade so überlebst, also einen Lebensstandard aufrechterhalten kannst, der vielleicht auch okay ist, ist die nächste Frage natürlich noch, was du dann machst, wenn du irgendwie mal über 60 bist oder 60 bist und vielleicht nicht mehr auf der Bühne rumspringen willst.
Ja, ja, da hast du recht. Aber das ist so ein Faktor, der wird natürlich total ausgeblendet, ne?
Oder bist klar, wenn es noch nicht so weit ist, dann kann man ja auch weiter rocken und saufen. So.
Es ist super gefährlich für solche Musiker. Also die gibt es ein bisschen KSK-Absicherung, aber das wird auch immer schlimmer, weil die KSK schmeißt die Leute dann teilweise raus. Mhm. Wenn sie irgendwann so wenig verdienen mit Musik, weil sie vielleicht nicht mehr gebucht werden und alt sind oder krank sind,
ja,
dass sie eigentlich nicht mehr in der KSK sein könnten, dann schmeißen die die zum Beispiel raus und dann stehen die sogar ohne Krankenversicherung da. In die Rente haben die eh nie eingezahlt, weil die immer Freelancer waren. Das ist richtig Altersarmut. Also, und du hast dann, wenn du da noch nicht mal Songwriting-Rechte generiert hast, nicht der Songwriter bist, also keine GEMA bekommst,
genau, ja,
ne, dann stehst du richtig beschissen da.
Na klar, wenn du die Hits geschrieben hast, dann kannst du ja noch gut weiterverdienen, genau, für immer quasi.
Genau.
Aber das ist natürlich, ich meine, viele Freiberufler haben das Problem. Oder genau, wahrscheinlich sehr viele.
Bei die Zeit,
die Gedanken nicht macht. Ja.
Mit langfristigen Hits, das ist ja heute auch nicht mehr so richtig. Du musst dann ja trotzdem weiter am Ball bleiben, weil die Halbwertszeit von Songs ist ja auch extrem gesunken. Also, dass heute jemand einen Yellow Submarine schreibt oder was weiß ich was so, das wage ich hart zu bezweifeln. So. Selbst ob man jetzt den, also viel, den einen oder anderen vielleicht, aber selbst Ed Sheeran Songs wird man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob man die in 30 Jahren unbedingt noch als Evergreen feiern wird. So. Ich bezweifle das.
Ja, gefühlt gibt es nicht mehr so richtig was, wo man so sagt, das ist, hat diesen krassen Bestand.
Ja, genau,
es gibt ja auch ständig neue Hits. Also
genau, wollte ich gerade sagen, da hat sich die Musiklandschaft ja auch einfach komplett gedreht. Auch der Konsum von Musik hat sich ja völlig verändert.
Völlig.
Wenn du jetzt mal guckst, dann, wir hatten das, Johnny und ich haben da letztens gerade drüber gesprochen, dieser Capital Bra, so, der ist jetzt erfolgreicher als die Beatles in Deutschland.
Ja.
Und der hat halt mehr Nummer 1 Hits so, und der haut einfach gefühlt jede Woche einen Song raus.
Ja, mehr sogar. Also der bringt fast jeden Tag irgendwie irgendwas raus.
Ja.
Aber das ist der Punkt, die bleiben auch nicht ewig lange am Start. Also der macht natürlich unfassbar viele Klicks und so. Tatsächlich auch da, ich meine, ich bin persönlich kein Capital Bra Fan, aber wenn man jetzt heute 13 ist und den total feiert, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die mit, selbst mit 23 noch, selbst wenn Capital Bra weitermacht, dann hören die den vielleicht immer noch, aber die hören nicht die Songs, die der jetzt, vor allem wenn du jeden Tag einen Song rausbringst,
das kann gar nicht langlebig sein. Das ist eine Kuh, die muss gemolken werden, so. Das ist Schulhofmusik, ne, das ist auch, wenn du eine 15-jährige Schülerpraktikantin fragst, was,
dann machst du auch Klicks ohne Ende, dann
sagt die Capital Bra, fragst du noch dreimal weiter, sagt sie, eigentlich findest du Taylor Swift cool, aber es hören alle gerade Capital Bra. Das ist wirklich so. Das Ding ist, auch das ist ja natürlich hochgradig kalkuliert, ne? Also die, das macht ein Bekannter von mir, Vince Stein, macht die meisten Beats dafür. Das ist tatsächlich einer von SDP. Also vielleicht kennt ihr die,
ja, irgendwie
super guten Humor.
Stimmt,
Bizarre,
ne?
Er nennt sich Bizarre, genau, als Beatbauer. Und also Vince ist natürlich, die wissen genau, was sie machen, ne? Capital Bra mit seinen leicht algerischen Skalen
im
Gesang.
Mit der Marimba.
Genau, das ist so, das ist schon ein bisschen so. Gott, oh Gott, aber es ist Schlager-Trap.
Er singt ja auch so, ne? Hat ja sowas Schlagereskes auf jeden Fall.
Genau, aber es ist super gut analysiert, also man weiß, und vor allen Dingen ist der Humor eben da, den hört man vielleicht nie raus, aber die wissen schon um das Gesabbel,
ja,
um
klar,
die Rolex und so weiter, also die können das selber einschätzen und das macht das halt so erfolgreich. Aber was du sagst, um das nochmal aufzugreifen, ist ganz interessant, wir hatten letzten Wochen hier so ein paar Abende, wo wir so Listening-Sessions gemacht haben mit verschiedenen Leuten, hauptsächlich auch aus der Werbebranche, wo wir so einen Überblick über die Musik im Moment gegeben haben, über die Musikindustrie. Und was am meisten auffällt, ist also sehr interessant auch, gerade in den letzten 3 Jahren hat sich natürlich das Bild der, also wie Musik wahrgenommen wird, so extrem krass geändert. Wir kommen ja so ursprünglich über die Bands, über die wir heute auch geredet haben, weiß ja Johnny, wir machen ja auch ganz andere Sachen, aber in diesem Sektor, in dem wir uns da so heute bewegen, wir kommen ja immer noch sehr über diesen Albumgedanken und auch diesen Genre-Gedanken. Und das sind eigentlich Sachen, die sich gerade eigentlich total auflösen. Ne? Der Chef von einer größeren Plattenfirma hat letztes Jahr hier bei uns gesagt, merkt euch das letzte Quartal 2018, es ist das Quartal, in dem das Album offiziell tot ist. Weil es ist für diese größeren Pop-Acts tatsächlich so, dass jeder, der ein Album rausgebracht hat, rein an Absatzzahlen Album, so unfassbar eingebrochen ist. Das ist auch egal, ob das Mark Forster ist oder Xavier Naidoo. Das sind teilweise nur noch ein Zehntel, also 1000% von eingebrochen im Vergleich zu dem, was da vorher mal verkauft wurde. Und das liegt einfach daran, dass jeder hat heute ein Telefon. Die Musikindustrie hat eigentlich viel größeren Zugang zu Musikhörern, Leute, die Kids, die sich früher nie eine CD gekauft hätten, weil sie keinem Genre zugehörig waren.
Ja, die streamen heute dann.
Streamen, die haben alle eine Playlist und diese Playlist besteht aus My Faves. Die sind alle nicht mehr so Genre zugehörig, sondern die haben eine Hip-Hop-Playlist, die haben vielleicht eine Punk-Rock-Playlist, vielleicht eine Indie-Playlist, vielleicht eine EDM-Playlist, weiß der Geier. Die hören das je nach Stimmungslage auch gemischt durcheinander. Das heißt, die identifizieren sich auch mit den Genres nicht mehr so krass. Da stehen nicht hier die Metal-Kids und da stehen die Hip-Hop-Kids.
Ja, den Eindruck habe ich auch schon lange, dass das völlig aufgebrochen ist. Also das man hat irgendwann gemerkt, dass es ganz viele Leute gibt, die Metal hören, aber auch Rap.
Genau,
so und
exakt, das ist
so. Als ich angefangen habe, Metal zu hören, da war das auch noch nicht denkbar. Da war das noch ein, so wie so ein Feindbild sozusagen.
Genau.
Und das hat sich völlig aufgelöst.
Völlig aufgelöst, ja.
Bedeutet das auch, dass die Subkulturen sich dadurch auflösen?
Ja.
Die sind ja, also wenn du so guckst, dann gibt es ja auch jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele Leute, wo du, früher gab es ja Leute, da kannst du auf den ersten Blick sehen, was die hören.
Ja.
Natürlich gibt es heute auf Metal-Konzerten selbst schon noch Jungs, die da mit den Kutten rumlaufen oder auch Mädels. Und ein paar Punker findest du auch nochmal irgendwo. Aber im Großen und Ganzen sehen die Leute irgendwie aus, wie sie so aussehen und dann hören die irgendwas. Aber
diese Szenen überaltern gleichzeitig und werden mehr zur Nische in jüngeren Generationen. Mhm. Also das ist einfach so, das sieht man auch auf Wacken, muss ich sagen. Wir haben auf Wacken gespielt letztes Jahr, ich habe mir das angeguckt, hatte auch mit jemandem gesprochen. War erstaunt daran, wie alt eigentlich auch die Bandauswahl war. Weißt du, da spielt da Mr. Big zu guter Zeit und so. Ich denke so, ja, der eine Song, aber der Rest so, naja, Geschmackssache. Aber da sind eben nicht die jungen Metal-Bands, da spielen nicht Bring Me the Horizon, da spielen Motionless in White nicht. Solche Bands spielen da nicht. Das liegt auch daran, dass die von ihrem Schedule dann auch schon wieder in Amerika sind, wurde mir erklärt, so, wusste ich auch nicht. Aber man merkt das einfach, diese Szene zum Beispiel überaltert auch. Hm. Das gilt für eigentlich alle anderen Szenen.
Klar, die Leute werden älter, musst du auch die älteren Bands nehmen.
Genau,
also exakt. Man kriegt das auch schwierig wieder verjüngt.
Genau,
also
Full Metal Cruise, ne, so mit Kabinen ab 1700 Euro oder was.
Da kannst du da Doro auf dem Cruise
sehen. Ganz genau,
so,
ja. So, das sind die neuen Geschäftsmodelle in diesen Szenen und das sagt alles. So, der Rest ist halt, spielt bei Rock am Ring. Ne?
Ja.
Da spielt aber auch Kraftklub.
Das wollte ich gerade sagen, es ist nicht auch so, dass die neuen Acts gar nicht in das Feld gelassen werden, also jetzt Bring Me the Horizon.
Kann auch
zum Beispiel
sein, ja.
Dass da vielleicht bis zum gewissen Grad auch gesagt worden ist, pass mal auf, ich will die gar nicht auf meinem Festival haben, weil die vielleicht jemanden anziehen, der jetzt nicht die Kaufkraft von jemandem hat, der schon ein bisschen älter ist. Und andersrum, die bei Rock am Ring sagen, nee, ich will hip und cool wirken. Ich möchte jetzt keine Doro Pesch haben. Ich will halt Bring Me the Horizon, damit ich da die Kids anspreche.
Ja, klar, die haben halt eine gemischtere Playlist, die haben halt eine bessere Wahrnehmung.
Genau.
Das wird für Wacken zum Beispiel früher oder später zum Problem werden. So, also das,
weil nichts nachkommt. Ne?
Genau, die differenzieren natürlich ihre Angebote im Moment. Also die haben eben so diese ganzen Schiffe und hochpreisigere Geschichten und dann Metal Hammer Paradise und das Zeug, weißt du,
genau,
solche Geschichten.
Genau, dann gibt es das auf Mallorca, wo du dann mit All-Inclusive quasi deinen Metal-Urlaub machen kannst.
Und da seht ihr eigentlich schon, da sieht man eigentlich schon, was mit Metal passiert.
Ja.
Was das für eine Zielgruppenveränderung da stattfindet und dass
die
Anbieter haben das schon längst
erkannt. Die hätte sich das ja nie leisten können,
richtig,
einen All-Inclusive-Urlaub
ganz
zu buchen
beim
Wacken.
Oder wollten das dementsprechend auch gar nicht haben.
Die Nachfrage wäre auch nie da gewesen.
Genau. Und jetzt sind die aber, das sind die gleichen. Die sind halt jetzt so alt und in den Jobs, dass sie das halt machen, aber da kommt von unten nicht mehr viel. Die fahren dann zurück am Ring und gucken sich dann aber auch am Abend Casper an.
Ich wollte gerade sagen, da ist natürlich bei diesen Festivals, die ein bisschen mehr in Anführungszeichen Mainstream, weil die Mainstream gibt es ja nicht mehr, sind. Der Mainstream ist ja gerade diese Mischung.
Genau.
Also, dass du eben Kraftklub, Casper.
Genau.
Aber dann auch Parkway Drive.
Genau. Hast. Und von also, allen einen Song in deiner Playlist.
Dann gehst du zu deiner totalen Baller-Metal-Truppe, gehst du zu Die Hard is Murder und danach gehst du zu irgendeinem Rap-Act.
Genau.
Das ist heute eben viel normaler.
Da schließt sich der Kreis
zum
Spotify hin, ne?
Spotify ist da das Thema eigentlich, muss man sagen. Wobei mir das total krass auffällt und ich liebe ja Rockmusik zu produzieren, aber mir fällt es total krass auf, dass gerade die Rockbands und gerade in Deutschland am allerkrassesten die Promotion und der Weg, der hier gesucht wird, um die eigene Musik über Streaming zu verbreiten, ist extrem low. Das heißt, die Toten Hosen haben in Deutschland 17 Millionen Streams auf ihren besten Song. Das hat der noch unbekannte Rapper aus Billstedt auf jedem Song. Ja, und der hat erst ein Album gemacht. Das sind die Verhältnisse, die herrschen. Das liegt an dieser überalternden Zielgruppe und auch daran, dass die Major haben nicht so Interesse an Rock, weil im Moment Hip-Hop ist Pop. Ne? Pop in Deutschland, Hip-Hop ist die Popmusik. Deswegen wird nur das gesigned und da wird auch nur Geld reingesteckt. Es gibt so ein paar Versuchsprojekte im Rock, so Van Holzen und so Major-Acts, wo versucht wird, was zu machen. Und dann gibt es diese Indie-Sparte mit Kraftklub, die auch noch funktioniert. Aber so das, was wir so kennen, das wird gerade gar nicht angegangen, sich da Gedanken zu machen, wie man das richtig promotet, dass man auch mal Track-by-Track releasen
könnte.
Eigentlich
so.
Ne? Genau. Also diese Gedanken, die kommen gar nicht so.
Das halt quasi noch diese alten Muster von früher bestehen und da wird man dran festhalten. Ne?
Genau, total.
Das quasi mit den neuen Medien oder mit dem neuen Medium selber nicht
genau.
Also da kann man nicht mit umgehen, man will man nicht vielleicht auch mit umgehen. Mhm. War ja auch so ein Ding, die Toten Hosenärzte haben sich ja jahrelang dagegen gewehrt, auf diesen Plattformen überhaupt stattzufinden.
Richtig.
Natürlich einerseits aus Nostalgiegründen, dass sie sagen, nee, wir wollen unsere Musik so hochwertig halten, wie es geht. Aber die mussten sich ja dann auch dementsprechend irgendwann beugen.
Offensichtlich kam irgendwann entweder ein Angebot, wo sie gesagt haben, okay, dann
das
machen
wir es.
Das
ist so geil, ja, das machen wir.
Oder sie haben eben gesagt, ja gut, wir können uns das von der Wahrnehmung auch nicht mehr leisten, da gar nicht stattzufinden.
Also ja, es ist auch Angst, ne?
Wie soll irgendjemand Neues die Ärzte entdecken, wenn du die nicht streamen kannst?
Also, ja, jetzt haben sie es ja gemacht.
Genau, gerade. Jetzt geht's halt. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Faktor, dass im Prinzip, du hast natürlich die Ärzte haben ja nicht wenig Fans, aber du kriegst keinen neuen irgendwie 14-Jährigen, der die entdecken kann.
Genau.
Das ist eben nicht möglich dann.
Genau. Und das ist einfach wirklich, das ist diese Angst, Plattenverkäufe zu verlieren.
Ja, genau.
Wenn du streamst, was auch
Kannibalismus
stimmt.
Oder Kannibalisierung quasi von deinen Verkäufen.
Genau, du kannst ja umsonst, hast ja in deiner Playlist, brauche ich mir die Platte nicht hören. Stimmt auch. Aber es ist eben wie Vinyl. CD erlebt dasselbe wie Vinyl. So, man hat keinen CD-Player mehr. Mhm. Ja, wenn man 25 ist, hat man keinen CD-Player. Vielleicht im Auto, den benutzt man aber nicht, man benutzt Bluetooth.
Mhm.
Punkt. Ist einfach so. Und wer noch jünger ist, bei dem ist das noch krasser so. Und das ist so ein großes Problem für diese Branche, über die wir hier sprechen. Deswegen müssen die Bands viel mehr Mut an den Tag legen. Gerade die Newcomer-Bands, bei denen es scheißegal ist, ob sie 500 Platten verkaufen oder 300. Beides ist nicht lukrativ und kann kein Album finanzieren. Ja. Du musst diese Wege gehen und sagen, ich muss alles da reinstecken, in die Playlists zu kommen, ich muss Playlist-Promotion finden, ich muss meine eigenen Playlists machen, die muss ich verbreiten. Ich brauche Streaming-Zahlen, denn schlecht bezahlt sind die nicht. Ne? Also man dachte immer, scheiße bezahlt, aber unterm Schnitt muss man sagen, hat man Urheber- und Masterrechte an einem Song komplett bei sich, hat man ungefähr so 4.000 bis 5.000 Euro auf 1 Million Klicks. Kann man sich mal ausrechnen, was Capital Bra ungefähr an Geld gemacht hat damit. Und er musste nicht eine CD pressen dafür.
Ja.
Ja. Also das ist eine Cash-Cow. Die Industrie reißt die Arme hoch gerade. Ja.
Braucht keine Touren spielen, braucht keine blöden Interviews geben.
Genau. Mhm. Da macht er auch nicht, weil da kommen ja auch nicht wirklich welche, was übrigens ganz interessant ist, in dieser Diskussion gefälschte Klicks.
Das Live-Geschäft funktioniert da auf einmal dann nicht.
So warum eigentlich, ne? Mhm. A, sind die natürlich langweilig, die Shows, weil da nichts passiert. Aber B, ist das, fand ich das schon eine ganze Weile sehr interessant und auch befremdlich. Gerade jetzt im Zuge, habt ihr diesen Film ja auch gesehen. Ja. So, das muss man wirklich mal hinterfragen. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Weil mich hat das immer so gewundert, außer 187er gibt es eigentlich in Deutschland kein Rap-Act, also Materia und so, ne? Aber von diesen neuen Rap-Acts, kein Rap-Act, der es schafft, Leute ins Konzert zu kriegen. Mhm. Da frage ich mich, wenn ich mehrere hundert Millionen Streams generiere, das sind also, dass jeder Deutsche, der Deutsch versteht, muss das mehrmals gehört haben, ja, auf Spotify, damit das funktioniert. Ja. Jeder Deutsche, was natürlich Quatsch ist. So, das heißt, wenn das nur 10% gehört haben, irgendwie davon, da kannst du ausrechnen, wie oft das jeder von denen gehört haben müsste. Also krass oft.
Mhm.
Und wenn das so ist, dann frage ich mich, warum kommen die nicht auf die Konzerte?
Ich glaube, es ist tatsächlich so eine Kombi. Also einmal ist es wirklich eine große Frage, wie viele Streams sind echt.
Tatsächlich,
ja, bei diesen jungen Trap-Newcomern, die dann auf einmal wirklich völlig explodieren. Das ist teilweise sehr mysteriös. Aber ich glaube, ein Faktor ist auch tatsächlich, dass die Fans teilweise super jung sind. Also 14, 15, 13, 12, 11 bis 9, wer weiß. Wie du schon gesagt hast, School of Musik. Und das auch einfach eine Zielgruppe ist, die entweder noch nicht richtig zu Konzerten gehen darf. Du willst dann, glaube ich, auch nicht als quasi Gangster-Rapper, willst du auch nicht sagen, ey Leute, es geht um 18 Uhr los.
Macht wird aber gemacht.
Ja, okay.
Ja, gut. Das sind Frühshows.
Hätte ich so den Eindruck, dass es auch nicht so cool kommt. Und dann gibt es sicherlich auch einige, die eben noch nicht dürfen oder eben, ja, die dann, weil der Stream ist für die ja kein Problem. So.
Ja.
Vielleicht ist es auch so, dass einfach dieser Live-Kult langsam auch mit ausstirbt, weil die vielleicht gar keinen Bock haben, ins Konzert zu gehen, sondern lieber auf dem Sofa sitzen.
Du hast dann in deiner Playlist 3 Songs von dem Artist. Das heißt, du findest den super, aber da sind eben auch noch 27 andere Artists.
Mhm.
Und dieser Fankult überhaupt, den so zu entwickeln, das ist dann vielleicht auch einfach weniger geworden. Weil
richtig.
Wir kennen das ja auch, dass wir Bands haben, da wollen wir unbedingt die mal live sehen. Aber wenn ich von jeder Band, die ich höre, nur 1 oder 2 Songs kenne, dann habe ich eigentlich auch nicht die Basis, um bei denen aufs Konzert zu laufen.
Das könnte alles, das spielt da sicher alles mit rein, da hast du total recht. Wobei das wirklich auch so witzig ist, weil tatsächlich viele von diesen Gangster-Rapper-Shows tatsächlich Frühshows sind, die wirklich um 21.50 Uhr zu Ende sind, weil um 22 Uhr kriegen die ein Problem.
Haben sich also schon an die Zielgruppe angepasst.
Sehr schön. Müssen die ja. Also ist selber schon gespielt vor solchen Leuten und da waren dann 14-jährige Mädchen, die von ihren Eltern abgeholt wurden. Hinten stehen die Eltern, vorne stehen die 14-jährigen Mädchen. Ganz vorne werden Mütter gefickt.
Schlimm eigentlich, ne?
Genau, wobei die richtigen Müttervölker stehen ja eigentlich hinten, ne?
Ja.
Wir haben mal in Bochum in der Matrix gespielt und da habe ich den Tagesplan vom Tag vorher gefunden von Hevisaurus. Das ist diese Metalband für Kinder, die Dinosaurier. Ja. Und das fand ich so lustig, weil das war eben auch so eine Frühshow und das war irgendwie Anreise ab 9 oder so und dann Aufbau und alles und dann war, glaube ich, Show um 13 Uhr und dann, ich glaube, Buzzcall war dann um 16.30 Uhr. Das fand ich total geil. Also so,
das ist ja geil.
Mit denen haben wir mal gespielt auf der Kieler Woche.
War nicht schlecht.
Es war echt ganz witzig, die so Backstage zu sehen, wie die mit ihren Kostümen.
Die Dinosaurier. Sind ja echte Dinosaurier.
Mhm.
Eventuell war auf dem Tagesplan, den ich gefunden habe und noch besitze, war auch eine Namensliste von dem, wer da alles hinter den Kostümen steckt.
Ach so.
Also hast du ein bisschen gewundert.
Wenn wir hier einen Hörer haben, der viel Geld dafür ausgeben will, um dieses Geheimnis zu lüften, ich könnte diese Informationen liefern. Aber ich will da ordentlich was sehen.
Ja, ich habe sogar noch ein verbotenes Foto.
Oh.
Mehr darf ich dazu aber nicht sagen.
Das können wir auch liefern für die entsprechende Geldsumme. Decken wir Hevisaurus auf. Ja, jetzt sind wir ganz schön in die Industrie-Talk gekommen.
Stimmt.
War aber auch, glaube ich, echt mal interessant oder auch mal was.
Auch nötig.
War auch mal nötig, ja. Was steht bei dir jetzt so an? Also du spielst ja quasi bei Wirtz, aber da wird aktuell, ist keine Tour oder?
Dieses Jahr ist nicht so viel los, genau. Da gibt es so ein paar Geschichten. Ich glaube, wir wollen eine Platte machen und so und wir waren jetzt gerade auf dem Rockliner mit Lindenberg irgendwie auf diesem Kreuzfahrtschiff da. Und dann macht er irgendwie noch ein paar Shows. So, nächstes Jahr soll es wieder eine Tour geben. Für mich jetzt ganz gut, weil ich dieses Jahr tatsächlich super viel auf dem Zettel habe hier im Studio. Da ist das ganz cool. Ich habe jetzt gerade so zwei Dinge, die ich so projektmäßig mal mache. Einfach, wo ich sage, ach komm, mach doch mal wieder selber ein bisschen Musik. Mhm. Mal gucken, was daraus so erwächst. Weil man hat natürlich im Laufe der Jahre steigen natürlich die eigenen Ansprüche daran, was man da machen möchte.
Ja klar, jetzt wo du schon ein bisschen mehr gehört und gemacht hast.
Genau. Aber das justiere ich gerade. Da bin ich gerade sehr, das ist sehr interessant, weil die zwei Projekte sind daher unterschiedlich, weil das eine ist auch so geskriptet, man überlegt sich genau, was man machen möchte. Und das andere ist einfach so, ja, man wirft einfach das zusammen, was bestimmte Leute reinwerfen, also wie ganz am Anfang.
Ja.
Hinterfragt das gar nicht.
Guckt einfach, was dabei rauskommt.
Ja. Genau. Nimmt das Ergebnis, macht das die beste Summe draus und veröffentlicht das einfach. Ich bin mal gespannt, was da passiert, so mit diesen unterschiedlichen Sachen. Ich würde ja fast wetten im Moment, dass das, wo man es einfach laufen lässt und dann bringt man es einfach raus und wächst in der Öffentlichkeit, wenn man den wächst.
Dass das dann automatisch besser funktioniert.
Dass das besser funktioniert. Ja, mal gucken. Ist. Genau, weil man hier viel zu viel Zeit investiert, weil die Leute das heute gar nicht mehr so, weißt du?
Es lohnt sich eigentlich gar nicht, diese ganzen Gedanken.
Genau, das lohnt sich
nicht. Ja, wir können dich ja nochmal einladen, wenn da was passiert ist. Und dann können wir das besprechen, was besser funktioniert hat.
Können wir gerne machen.
Wie das gelaufen ist. Wir sind ansonsten erstmal durch für heute.
Schade.
Wir weisen gern darauf hin, dass man uns auf www.bandleben.de findet, bei iTunes im Verzeichnis, bei Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt. Wo noch?
Natürlich auf Instagram. Da werden wir auch mal wieder, wie immer, ein schönes Foto gleich machen von uns dreien. Und ja, da kann man uns gerne mal besuchen. Wir verlinken natürlich Alex auch. Das heißt,
cool. Da
könnt ihr dann sehen, wer hinter dieser sympathischen Stimme steckt.
Ob er wirklich so hot ist.
Ist er. Kann ich verraten.
Das können wir schon mal spoilern.
Das ist aber
also
süß.
Instagram ist der Shit dann in dem Fall. Und ja, genau, Bandleben einfach rauf und von dir werden wir auch noch ein paar Links draufpacken, dass man dich findet.
Cool.
Wenn man Fragen zur Industrie, Studio und Live hat. Eine letzte Frage habe ich wirklich noch. Du spielst ja viele Konzerte oder hast viele Konzerte gespielt. Was machst du, wenn du von der Bühne kommst?
Was ich dann mache? Shirt ausziehen, Bier aufmachen, duschen,
glücklich sein.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören.
Alles klar.
Tschüssi.
Danke euch.
Ciao.
Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.